Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein, die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde im Jahre 1809 in der englischen Kleinstadt Shrewsbury geboren, in eine Welt, die sich ihrer Ordnung sicher war. Gott hatte sie geschaffen, so glaubte man. Und jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch hatte seinen festen Platz. Diese Überzeugung war kein Thema der Diskussion, sondern eine Selbstverständlichkeit. Sie bildete den stillen Hintergrund meines Aufwachsens. Meine Familie war wohlhabend und gebildet. Mein Vater war Arzt, ein Mann der Vernunft, der Beobachtung, der nüchternen Urteile. Er erwartete, dass auch ich einen soliden, angesehenen Weg einschlagen würde. Etwas Verlässliches, etwas Nützliches. Meine Mutter starb früh und mit ihr verschwand ein Teil von Wärme und Leichtigkeit aus meinem Leben. Was blieb, war Struktur. Schon als Kind zog es mich nach draußen. Ich sammelte Käfer, Steine, Federn. Ich beobachtete Tiere, ohne zu wissen, warum mich das mehr interessierte als alles andere. Es war keine Leidenschaft im lauten Sinn, eher ein stilles Bedürfnis zu verstehen. Warum Dinge so waren, wie sie waren. Warum sie sich unterschieden, warum sie passten oder nicht. In der Schule galt ich nicht als außergewöhnlich. Ich war kein brillanter Schüler, kein schneller Denker im klassischen Sinn. Mein Interesse lag nicht in Zahlen oder Rhetorik, sondern im Sehen, im Vergleichen, im Merken kleiner Abweichungen. Dinge, die andere übersahen, blieben mir im Kopf. Damals ahnte ich nicht, dass genau diese Eigenschaft mein Leben bestimmen würde. Die Welt um mich herum war klar strukturiert. Die Bibel erklärte den Ursprung des Lebens. Die Gesellschaft erklärte den Platz des Menschen. Zweifel galten nicht als Tugend, sondern als Störung. Und doch spürte ich früh, dass Gewissheiten oft mehr behaupten, als sie erklären. Dieses Gefühl war leise. Es stellte nichts in Frage. Noch nicht. Aber es blieb. Mein Vater sah meine Neigungen mit Skepsis. Naturbeobachtung erschien ihm als Zeitvertreib, nicht als Lebensweg. Er wollte Sicherheit für mich, Anerkennung, ein geordnetes Dasein. Ich verstand ihn und ich widersprach nicht. Noch fehlte mir der Mut und die Sprache für Widerstand. Rückblickend war meine Kindheit unspektakulär. Keine dramatischen Brüche, keine frühen Offenbarungen. Und doch legte sie den Grundstein für alles, was kommen sollte. Ich lernte Geduld, genaues Hinsehen. Und ich lernte, dass Fragen nicht immer sofort eine Antwort verlangen. Ich wuchs in einer Welt auf, die glaubte, alles Wesentliche bereits zu wissen. Und genau deshalb begann ich genau hinzusehen. Ich war Charles Darwin, noch ohne Theorie, noch ohne Konflikt, aber bereits mit einer Neugier, die sich nicht mehr abstellen ließ. Als ich älter wurde, erwartete man von mir, einen klaren Weg einzuschlagen. Mein Vater entschied, dass ich Medizin studieren sollte. Es war ein ehrbarer Beruf, angesehen und vernünftig. Also ging ich nach Edinburgh. Ich versuchte, mich einzufügen, so wie man es von mir erwartete. Doch sehr schnell merkte ich, dass ich dort fehl am Platz war. Die Vorlesungen langweilten mich nicht. Sie stießen mich ab, besonders die Operationen. Sie waren roh, schmerzhaft, laut, ohne Betäubung, ohne Rücksicht. Ich konnte den Anblick kaum ertragen, nicht aus Schwäche, sondern aus Abscheu. Ich verstand, dieser Beruf würde mich verhärten, nicht erfüllen. Ich schwänzte Veranstaltungen, zog mich zurück und suchte mir andere Beschäftigungen. In Edinburgh fand ich etwas, das mich stärker anzog als jede medizinische Vorlesung: die Naturwissenschaften. Ich schloss mich Menschen an, die sammelten, präparierten, beobachteten. Wir untersuchten Meerestiere, Muscheln, Pflanzen. Ich lernte genau hinzusehen, Unterschiede zu erkennen, Strukturen zu vergleichen. Dort begann ich erstmals systematisch zu beobachten. Nicht aus Neugier allein, sondern mit Methode. Mein Vater war nicht zufrieden. Er sah einen Sohn, der Zeit vergeudete und keinen Abschluss machte. Also zog er die Konsequenz. Wenn ich kein Arzt werden konnte, sollte ich Geistlicher werden. In Cambridge begann ich ein Studium, das mich auf eine Laufbahn in der Kirche vorbereiten sollte. Wieder fügte ich mich, wieder ohne innere Überzeugung. Und doch geschah dort etwas Unerwartetes. Cambridge brachte mir Ruhe, Zeit und Menschen, die meine Interessen teilten. Ich traf Gelehrte, die Natur nicht als bloße Kulisse betrachteten, sondern als Gegenstand ernsthafter Forschung. Ich sammelte Käfer mit einer Hingabe, die andere belächelten. Für mich war es kein Spiel. Es war Ordnung, Klassifikation, Vergleich. Ich begann zu lesen. Viel. Reiseberichte, naturkundliche Werke, geologische Abhandlungen. Besonders Schriften über die Veränderung der Erde über lange Zeiträume zogen mich an. Sie ließen ahnen, dass die Welt älter, langsamer und komplexer war, als man mir beigebracht hatte. Diese Gedanken beunruhigten mich und faszinierten mich zugleich. Nach außen blieb ich unentschlossen. Ich folgte den Regeln, bestand Prüfungen, erfüllte Erwartungen. Innerlich jedoch wuchs ein Unbehagen. Ich spürte, dass ich mich in vorbereiteten Bahnen bewegte, ohne zu wissen, wohin sie führten. Ich hatte Wissen gesammelt, aber noch keinen Zweck gefunden. Keine Aufgabe, die alles verband. Rückblickend waren diese Jahre kein Scheitern. Sie waren eine Vorbereitung im Umweg. Ich lernte, was ich nicht sein wollte, und begann zu ahnen, was mich wirklich trieb. Noch fehlte der Auslöser. Noch fehlte der Schritt hinaus aus Hörsälen und Bibliotheken. Aber ich war bereit, ihn zu gehen. Ich studierte ohne Richtung. Und genau darin lag die Offenheit für alles, was kommen sollte. Der Wendepunkt kam unerwartet. Ein Angebot, das zunächst wie ein Umweg klang, entpuppte sich als Richtung. Man fragte mich, ob ich als Begleiter eines Kapitäns an einer Weltumsegelung teilnehmen wolle. Nicht als offizieller Naturforscher, sondern als gebildeter Beobachter. Die Reise sollte mehrere Jahre dauern. Mein Vater zögerte. Eine solche Unternehmung schien ihm unsicher, unerquicklich, ohne klare Perspektive. Doch schließlich gab er nach. Im Jahr 1831 ging ich an Bord der Beagle. Als wir ausliefen, wusste ich nicht, dass ich England für fast 5 Jahre verlassen würde. Ich wusste nur, dass ich hinaus wollte. Weg von vorgezeichneten Lebensläufen, hinein in eine Welt, die man nicht aus Büchern kennt. Die ersten Wochen waren schwer. Das Meer machte mich krank, die Enge, die Monotonie, die ständige Bewegung. All das setzte mir zu. Doch sobald wir Land erreichten, wich das Unbehagen einer konzentrierten Wachheit. Ich beobachtete Landschaften, sammelte Gesteine, untersuchte Pflanzen und Tiere. Ich schrieb, unablässig. Notizen wurden zu meinem Anker. Je weiter wir reisten, desto mehr begann ich, Zusammenhänge zu sehen. Ich sah Fossilien von Tieren, die heutigen Arten ähnelten und doch nicht mehr existierten. Ich sah, wie sich Lebensformen an unterschiedliche Umgebungen anpassten. Ich sah, dass Natur nicht starr war, sondern in Bewegung. Langsam, unmerklich, aber beständig. Südamerika hinterließ einen bleibenden Eindruck. Die Vielfalt war überwältigend. Nicht nur in der Anzahl der Arten, sondern in ihren Abstufungen. Kleine Unterschiede, die sich wiederholten, variierten, verschoben. Es war, als würde die Natur mit Formen experimentieren. Ich schrieb das auf, ohne Schlussfolgerungen zu ziehen. Noch hielt ich mich an das, was man mir beigebracht hatte. Die Reise war mehr als Sammlung. Sie war Vergleich. Jede neue Küste, jede Insel stellte Fragen, die ich nicht geplant hatte. Warum ähneln sich Arten auf benachbarten Landstrichen, unterscheiden sich aber deutlich von jenen anderer Regionen? Warum passen sich Organismen so präzise an ihre Umgebung an? Es waren keine lauten Fragen, sie drängten nicht, aber sie blieben. Ich las während der Reise so viel ich konnte. Geologische Schriften lehrten mich, Zeit in anderen Maßstäben zu denken. Nicht Jahre, sondern Zeitalter. Nicht Ereignisse, sondern Prozesse. Diese Perspektive veränderte alles. Wenn die Erde sich langsam verändert, warum nicht auch das Leben? Noch hatte ich keine Theorie, nur Beobachtungen. Aber ich spürte, dass sich etwas ordnete. Die Welt erschien mir weniger als fertiges Werk, sondern als fortlaufende Geschichte. Eine Geschichte ohne klaren Anfang und ohne offensichtliches Ende. Als die Beagle weiterzog, sammelte ich weiter, nicht wissend, dass diese Reise mein Leben neu ausrichten würde. Nicht wissend, dass ich zurückkehren würde, mit Fragen, die größer waren als alles, was ich mir zuvor vorgestellt hatte. Ich war aufgebrochen, um zu sehen, und begann zu verstehen, dass Sehen allein bereits Veränderung bedeutet. Als wir die Galapagos-Inseln erreichten, wusste ich noch nicht, dass dieser Ort später mit meinem Namen verbunden sein würde. Für mich war es zunächst nur ein weiterer Halt auf einer langen Reise. Vulkanischer Boden, karge Landschaften, scheinbar lebensfeindlich. Und doch wimmelte es von Leben. Ich begann zu sammeln wie überall zuvor. Vögel, Reptilien, Pflanzen. Erst später begriff ich, dass genau hier etwas Besonderes geschah. Die Tiere unterschieden sich von Insel zu Insel. Oft nur in kleinen Details, Schnäbel, Panzerform, Körpergrößen. Es waren keine radikalen Unterschiede, eher feine Abwandlungen. Und doch waren sie beständig. Damals maß ich diesen Abweichungen noch nicht ihre volle Bedeutung bei. Ich notierte sie, ordnete sie ein, verstaute Präparate. Ich dachte in bekannten Kategorien. Arten waren geschaffen, so glaubte man, und blieben unverändert. Variation galt als Randerscheinung, nicht als Prinzip. Aber die Galapagos ließen mich nicht los. Warum ähnelten sich die Tiere so sehr und waren doch nicht gleich? Warum schienen sie so präzise an ihre jeweilige Insel angepasst? Und warum erinnerten sie stärker an Arten vom südamerikanischen Festland als an solche anderer Inselgruppen? Diese Fragen stellten sich nicht laut. Sie arbeiteten im Hintergrund. Ich zog keine Schlüsse. Ich war vorsichtig, zu vorsichtig vielleicht. Aber ich wusste, dass voreilige Erklärungen mehr verschleiern als klären. Erst viel später, zurück in England, als ich meine Sammlungen ordnete, wurde mir bewusst, was ich gesehen hatte, dass ich Unterschiede getrennt gesammelt hatte, ohne ihren Zusammenhang zu erkennen, dass die Inseln wie natürliche Experimente wirkten, isoliert, aber verwandt. Diese Erkenntnis kam nicht als Erleuchtung, sondern als langsames Zusammenfügen. Die Galapagos waren kein Moment der Offenbarung. Sie waren ein Knotenpunkt, ein Ort, an dem sich Beobachtungen verdichteten, wo Fragen Form annahmen, ohne Antworten zu liefern. Und vielleicht war genau das entscheidend. Ich lernte, mit Ungewissheit zu leben, sie nicht zu überdecken, sondern auszuhalten. Als wir weitersegelten, wusste ich nur eines. Die Welt war komplexer, als ich gedacht hatte. Nicht widersprüchlich, sondern vielschichtig. Und diese Vielschichtigkeit ließ sich nicht mehr in einfache Kategorien pressen. Ich hatte begonnen, leise Fragen zu stellen. Und sie sollten mich mein ganzes weiteres Leben begleiten. Als ich im Jahr 1836 nach England zurückkehrte, brachte ich Kisten voller Notizen, Präparate und Zeichnungen mit. Nach außen war ich erfolgreich. Die Reise hatte mich bekannt gemacht. Meine Sammlungen erregten Interesse. Fachleute hörten mir zu. Und doch begann für mich nun die schwierigste Phase, das Ordnen dessen, was ich gesehen hatte. Ich zog mich zurück, nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Vorsicht. Ich wusste, dass meine Beobachtungen nicht harmlos waren. Sie stellten Fragen, die tief reichten, tiefer, als es mir zunächst lieb war. Je mehr ich verglich, desto klarer wurde mir, dass Arten nicht so unveränderlich waren, wie man es mir gelehrt hatte. Doch eine solche Schlussfolgerung war gefährlich, wissenschaftlich und gesellschaftlich. Ich arbeitete systematisch. Ich verglich Fossilien mit lebenden Arten, Inselpopulationen mit Festlandsform, kleine Abweichungen mit großen Mustern. Langsam begann sich ein Gedanke zu formen, den ich kaum auszusprechen wagte. Nicht einmal mir selbst. Es war, als würde ich an einer Tür stehen, hinter der sich eine andere Sicht auf das Leben verbarg. Und ich zögerte, sie zu öffnen. In dieser Zeit heiratete ich Emma. Sie war klug, warmherzig und tief religiös. Ihre Überzeugungen unterschieden sich von den Fragen, die mich umtrieben. Und doch war sie mein Rückhalt. Gerade deshalb wog mein innerer Konflikt schwer. Ich wusste, dass das, was ich dachte, nicht nur wissenschaftliche Folgen haben würde. Es würde Glaubensfragen berühren, moralische Gewissheiten, das Fundament, auf dem viele lebten. Meine Gesundheit verschlechterte sich. Ich litt unter Übelkeit, Schwäche, Erschöpfung. Ärzte fanden keine klare Ursache. Vielleicht war es der Druck, vielleicht die Unruhe. Vielleicht beides. Mein Körper schien zu reagieren, wo mein Geist nicht weiter wollte. Krankheit wurde zu meinem Schutzraum und zu meinem Gefängnis. Ich schrieb weiter, aber nur für mich. Skizzen, Entwürfe, Gedankenspiele. Ich nannte sie nicht Theorie. Noch nicht. Ich sammelte Belege, als könnte genug Material jede Kritik zum Schweigen bringen. Doch tief in mir wusste ich, es würde nie genug sein. Nicht für alle. Diese Jahre des Schweigens waren keine Untätigkeit. Sie waren ein Ringen zwischen dem Wunsch, die Wahrheit zu benennen, und der Angst vor ihren Folgen, zwischen wissenschaftlicher Redlichkeit und persönlicher Verantwortung. Ich wusste, dass ich nicht mehr zurück konnte. Aber ich wusste auch, dass der Schritt nach vorn alles verändern würde. Ich schwieg nicht aus Feigheit. Ich schwieg, weil ich verstand, was auf dem Spiel stand. In den Jahren meines Rückzugs begann sich der Gedanke zu ordnen, dem ich so lange ausgewichen war. Er kam nicht plötzlich. Er drängte sich nicht auf. Er setzte sich zusammen aus vielen kleinen Beobachtungen, die ich nicht mehr voneinander trennen konnte. Variation, Überfluss, Konkurrenz. Sie gehörten zusammen, ob ich es wollte oder nicht. Ein entscheidender Moment kam, als ich die Schriften von Thomas Malthus las. Er schrieb über Bevölkerungswachstum, über das Missverhältnis zwischen der Zahl der Menschen und den verfügbaren Ressourcen. Was für die Gesellschaft galt, musste auch für die Natur gelten. mehr Nachkommen werden geboren, als überleben können. Nicht aus Grausamkeit, sondern aus Notwendigkeit. Plötzlich fügte sich vieles. Wenn mehr Individuen existieren, als Nahrung und Raum zulassen, dann entsteht ein ständiger Wettbewerb. Und wenn Individuen sich unterscheiden, auch nur geringfügig, dann haben manche bessere Chancen zu überleben und sich fortzupflanzen. Diese Unterschiede werden weitergegeben, nicht geplant, nicht zielgerichtet, aber wirksam. Ich nannte dieses Prinzip natürliche Selektion. Es war kein Mechanismus der Zerstörung, sondern einer der Ordnung. Kein bewusster Prozess, sondern ein Ergebnis unzähliger kleiner Vorteile, die sich über lange Zeiträume summieren. Arten verändern sich nicht, weil sie es wollen, sondern weil die Umwelt sie prüft. Unaufhörlich. Diese Erkenntnis war ebenso bestürzend wie befreiend. Sie erklärte Anpassung ohne Absicht. Vielfalt ohne Plan. Sie machte keinen Platz für feste, unveränderliche Formen. Und genau darin lag ihre Sprengkraft. Denn sie verschob den Menschen. Nicht aus der Welt, aber aus ihrer Mitte. Ich schrieb diese Gedanken nieder, vorsichtig, methodisch. Ich suchte nach Gegenbeispielen, nach Fehlern. Ich prüfte meine Annahmen immer wieder. Nicht um sie zu bestätigen, sondern um sie zu widerlegen. Doch je genauer ich hinsah, desto standhafter wurden sie. Ich wusste, dass diese Idee nicht nur wissenschaftlich war. Sie war weltanschaulich. Sie stellte Fragen nach Schöpfung, nach Zweck, nach Sinn. Und ich wusste, dass viele sie ablehnen würden. Nicht wegen mangelnder Belege, sondern wegen ihrer Konsequenzen. Deshalb hielt ich sie zurück. Noch. Ich wollte sicher sein, nicht absolut sicher, das ist niemand, aber redlich. Die Wahrheit, so glaubte ich, musste nicht laut sein. Sie musste standhalten. Die Idee der natürlichen Selektion war geboren. Doch sie blieb im Verborgenen, wartend auf den Moment, an dem sie ausgesprochen werden musste. Je klarer meine Gedanken wurden, desto schwächer fühlte ich mich. Mein Körper widersprach dem Geist. Übelkeit, Herzrasen, Schwindel, lähmende Erschöpfung. Tage, an denen selbst das Schreiben zur Qual wurde. Ärzte kamen und gingen, Diagnosen wechselten. Gewissheit brachte keine. Ich zog mich zurück nach Downhouse, fern der Öffentlichkeit. Fern der Debatten, die ich ohnehin scheute. Der Rückzug war Schutz und Bürde zugleich. Er gab mir Zeit und nahm mir Mut. Ich arbeitete im Stillen, ordnete Belege, korrespondierte mit Fachleuten, fragte, prüfte, verglich. Ich ließ andere sammeln, messen, beschreiben. Jede neue Beobachtung war ein Stein im Mosaik. Und doch fragte ich mich immer wieder, ob ich zu weit ging, ob ich eine Ordnung erkannte, wo nur Zufall war, ob ich mich täuschte. Emma sah meine Unruhe. Sie kannte meine Zweifel, auch meine Furcht. Ihre Frömmigkeit war sanft, nicht dogmatisch. Aber sie machte mir bewusst, was auf dem Spiel stand. Nicht nur meine Reputation, sondern das Vertrauen vieler Menschen. Ich liebte sie. Und genau deshalb wog die Entscheidung schwerer. Wahrheit fordert Opfer, aber sie darf nicht leichtfertig sein. Ich begann, Einwände gegen meine eigene Theorie systematisch zu sammeln. Ich schrieb Kapitel über Schwierigkeiten, über Lücken, über Ungewissheiten. Nicht als Schwäche, sondern als Pflicht. Wissenschaft, so glaubte ich, gewinnt nicht durch Gewissheit, sondern durch Ehrlichkeit. Wo ich keine Antwort hatte, ließ ich die Frage stehen. Die Krankheit zwang mich zu einem Rhythmus. Kurze Arbeitsphasen, lange Pausen, Spaziergänge, Beobachtungen im eigenen Garten. Ironischerweise lehrte mich gerade dieser begrenzte Radius, wie sehr Veränderung im Kleinen beginnt. Zuchtformen, Tauben, Pflanzen. Variation war überall, wenn man hinsah. Nicht spektakulär, aber zuverlässig. Ich spürte den Druck der Zeit. Andere arbeiteten an ähnlichen Fragen. Ich wusste das. Und doch hielt ich fest am Zögern. Nicht aus Eitelkeit, sondern aus Verantwortung. Eine Theorie dieser Tragweite durfte nicht hastig erscheinen. Sie musste tragen, auch unter Angriffen. So lebte ich zwischen Klarheit und Zweifel, zwischen dem Wissen, etwas Wesentliches erkannt zu haben, und der Angst vor seinen Folgen. Der Rückzug war kein Stillstand. Er war die letzte Phase der Vorbereitung. Ich ahnte, dass der Moment kommen würde, an dem Schweigen keine Option mehr war. Ich war krank, ich war unsicher, aber ich war näher an der Wahrheit als je zuvor. Der Moment, vor dem ich mich so lange gedrückt hatte, kam nicht aus mir selbst. Er kam von außen. Im Jahr 1858 erhielt ich einen Brief aus dem malaiischen Archipel. Der Absender war Alfred Russel Wallace, ein Naturforscher, den ich kannte, schätzte und unterschätzt hatte. Ich las seinen Text mit wachsender Unruhe, Satz für Satz, Gedanke für Gedanke. Denn was Wallace beschrieb, war mir schmerzhaft vertraut. Er hatte, unabhängig von mir, denselben Kern erkannt. Variation, Überproduktion, Kampf ums Dasein, natürliche Selektion. Alles, was ich jahrelang zurückgehalten hatte, stand nun vor mir. Nicht als Andeutung, als klare Formulierung. Mein erster Gedanke war kein Triumph, sondern Erschrecken. Nicht, weil mir jemand zuvorkam, sondern weil mir die Entscheidung abgenommen wurde. Ich konnte nicht länger schweigen. Wenn ich es tat, würde ich nicht nur meine Arbeit verlieren, sondern auch meine Redlichkeit. Wallace hatte mir seinen Text in gutem Glauben geschickt. Er erwartete Rat, keine Konkurrenz. Ich war hin und her gerissen. Jahre der Zurückhaltung standen gegen einen plötzlichen Handlungsdruck. Freunde halfen mir, den richtigen Weg zu finden. Man schlug vor, unsere Arbeiten gemeinsam vorzustellen. Nicht als Wettstreit, sondern als Anerkennung paralleler Erkenntnis. Ich stimmte zu. Es war die einzig faire Lösung. So wurden unsere Ideen gemeinsam vor der Linnean Society vorgestellt. Ohne großes Aufsehen, ohne öffentlichen Aufruhr. Kaum jemand ahnte, was hier tatsächlich geschah. Kein Paukenschlag. Aber eine Tür war geöffnet, endgültig. Der Brief von Wallace war kein Verlust. Er war eine Befreiung. Er zwang mich, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für meine Erkenntnis, sondern für ihre Veröffentlichung. Ich konnte mich nicht länger hinter Krankheit, Vorsicht oder Zweifel verstecken. Die Idee war nun in der Welt und sie verlangte Klarheit. Ich begann zu schreiben, entschlossener als je zuvor. Nicht mehr nur Skizzen, ein Buch. Verständlich, belegt, standhaft. Ich wusste, dass Kritik kommen würde. Heftig, persönlich. Aber ich wusste auch, dass Aufschub nichts mehr änderte. Der Wendepunkt war erreicht. Nicht durch Mut, sondern durch Notwendigkeit. Manchmal braucht Wahrheit einen zweiten Zeugen, um ausgesprochen zu werden. Wallace war dieser Zeuge, nicht mein Gegner, mein Spiegel. Ich hatte lange gezögert. Nun blieb mir nur noch, es richtig zu tun. Ich schrieb mit einer Klarheit, die ich mir selbst nicht zugetraut hätte. Nicht hastig, aber entschlossen. Das Buch sollte kein Manifest sein, sondern eine Argumentation. Beobachtung für Beobachtung, Schlussfolgerung für Schlussfolgerung. Ich wollte nicht überzeugen durch Lautstärke, sondern durch Geduld. Im Jahr 1859 erschien On the Origin of Species. Ich hatte den Titel sorgfältig gewählt. Es ging mir nicht um den Menschen allein, sondern um die Entstehung der Vielfalt des Lebens, um Prozesse, nicht um Provokation. Und doch wusste ich, dass genau dieses Buch als Angriff verstanden werden würde. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Die erste Auflage war rasch vergriffen. Briefe trafen ein, zustimmende, kritische, empörte. Manche Kollegen begrüßten die Erklärungskraft der Theorie. Andere lehnten sie entschieden ab. Nicht alle Einwände waren wissenschaftlich. Viele waren weltanschaulich. Das überraschte mich nicht. Ich selbst trat kaum öffentlich auf. Debatten führte ich schriftlich, sachlich, zurückhaltend. Nicht aus Feigheit, sondern aus Überzeugung. Die Theorie musste für sich stehen. Sie durfte nicht an meiner Person hängen. Ich ergänzte, präzisierte, räumte Unsicherheiten ein. Jede neue Auflage war eine Antwort auf Kritik und ein Zeichen von Lernbereitschaft. Besonders schmerzhaft war der Widerstand aus religiösen Kreisen. Nicht, weil ich Glauben verachtete, sondern weil ich ihn respektierte. Ich hatte nie behauptet, dass die Natur keinen Schöpfer kenne. Ich hatte lediglich gezeigt, dass Veränderung erklärbar ist, dass Ordnung aus Prozessen entsteht. Viele hörten nur das, was sie fürchteten zu hören. Gleichzeitig wuchs die Zahl derer, die mit der Theorie arbeiteten. Sie prüften sie an neuen Daten, an neuen Funden. Sie fanden Stützen und Schwächen. Beides war mir recht. Wissenschaft lebt vom Streit, nicht vom Konsens. Entscheidend war, dass man sich auf die Sache einließ. Ich blieb krank, aber ich war ruhig. Das Buch war draußen. Die Idee atmete nun selbst. Ich musste sie nicht mehr tragen. Ich konnte reagieren, klären, verbessern. Und ich wusste, selbst wenn man mich widerlegte, wäre der Weg offen geblieben. Die Frage war gestellt. Und sie ließ sich nicht mehr zurücknehmen. Die Veröffentlichung war kein Sieg. Sie war ein Übergang von der stillen Arbeit zur offenen Prüfung. Meine letzten Jahre waren ruhig, nicht frei von Arbeit, aber frei von dem inneren Druck, der mich so lange begleitet hatte. Die großen Linien waren gezogen. Andere trugen sie weiter. Ich ergänzte, präzisierte, antwortete, so gut es meine Kräfte zuließen. Meine Gesundheit blieb fragil, doch mein Geist war gelassener als je zuvor. Ich sah, wie sich die Diskussion veränderte. Die anfängliche Empörung wich der Auseinandersetzung. Junge Forscher prüften die Theorie an neuen Befunden. Geologie, Zoologie, Botanik. Überall tauchten Verbindungen auf, die das Bild vervollständigten. Nicht alles bestätigte meine Annahmen, aber vieles vertiefte sie. Das war, was ich mir immer gewünscht hatte. Arbeit statt Dogma. Ich hatte nie behauptet, das letzte Wort gesprochen zu haben. Im Gegenteil. Meine Theorie war ein Rahmen, kein Abschluss. Sie erklärte nicht alles, aber sie verband vieles. Sie machte Vorhersagen möglich, stellte neue Fragen, öffnete Wege. Dass der Mensch Teil dieser Geschichte ist, war für viele die größte Zumutung. Für mich war es eine nüchterne Konsequenz, nicht Entwertung, sondern Einordnung. Als ich im Jahr 1882 starb, war ich 73 Jahre alt. Man begrub mich in der Westminster Abbey. Eine Ehre, die ich nicht gesucht hatte. Ich nahm sie als Zeichen dafür, dass meine Arbeit ihren Platz gefunden hatte. Nicht als Provokation, sondern als Beitrag. Was bleibt von mir? Vielleicht die Einsicht, dass Gewissheiten überprüfbar sind, dass Geduld eine wissenschaftliche Tugend ist und dass Wahrheit Zeit braucht, sowohl um erkannt als auch um akzeptiert zu werden. Ich habe gezögert, ja, aber ich habe nicht geschwiegen, als es darauf ankam. Die Welt ist nicht statisch, sie ist ein Prozess. Das Leben verändert sich, weil es lebt. Diese einfache Erkenntnis hat vieles verschoben und sie wird weiterwirken, auch jenseits meiner Person. Ich war Charles Darwin. Ich habe beobachtet, gezweifelt, gewartet und gesprochen. Und ich habe gelernt, dass Erkenntnis nicht im Bruch entsteht, sondern im genauen Hinsehen, über Zeit. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.